NDR Info. Echo des Tages.
Redakteur am Mikrofon heute Peter Mücke. Einen schönen guten Abend. Die Themen des Tages im Echo des Tages, unter anderem die 100-Tage-Bilanz der Großen Koalition. Das ist auch unser Kommentarthema. Außerdem die EU auf der Suche nach einer einheitlichen Linie in der Asylpolitik. Die Eurogruppe tagt wieder mal zu Griechenland-Rettung und die Frage, wer eigentlich unsere Daten im Internet erbt. Doch zunächst zu einem Urteil aus Luxemburg. Wenn Bauern im Frühjahr Gülle auf die Felder sprühen, sprießt bald das erste Grün. Allerdings mit Risiken und Nebenwirkungen. Nitrate aus überschüssigem Dünger sickern ins Grundwasser, in Bäche, Flüsse und ins Meer und werden zur Last für Mensch und Umwelt. Weil Deutschland dagegen jahrelang zu wenig unternommen hat, hat der Europäische Gerichtshof das Land heute verurteilt. Über die Reaktionen auf dieses Urteil berichtet aus Berlin Bettina Nutz.
Ginge es nach den Wasserversorgern in Deutschland, müsste die nationale Düngeverordnung anders heißen.
Wir sagen ja auch immer ganz gerne, dass die Düngeverordnung eigentlich eine Verordnung ist zum Schutz des Grundwassers. Also so könnte man die auch überschreiben. Es soll versucht werden, dass kein oder nur geringe Mengen an Nitrat Grundwasser oder Gewässer erreichen.
Erklärt Carsten Specht, Vizechef im Verband kommunaler Unternehmen VKU. Und diesen Schutz gibt es aus seiner Sicht weiter nicht. Das Luxemburger Urteil bewertet zwar die Vergangenheit, Specht fordert aber, sich mit der höchstrichterlichen Kritik auch mit Blick auf die Zukunft auseinanderzusetzen. Das alte Düngerecht war mangelhaft, das neue aber, seit 2017 in Kraft, sei wahrscheinlich auch nicht ausreichend. Denn
ganz am Ende sprechen wir von Aufbereitungsanlagen. Was heute schon passiert ist, dass Versorger beginnen, Wassermengen zu durchmischen, Brunnen tiefer zu legen und auch alles das sind schon Mehrkosten, die aufgrund einer unsachgemäßen Düngung zu Mehrkosten bei den Verbrauchern führen.
Das Umweltbundesamt beziffert die Mehrkosten im Schnitt mit 50 Cent pro Kubikmeter Wasser, wenn nicht gegengesteuert werde. Die Kritiker fühlen sich also durch den europäischen Richterspruch bestätigt, sprechen von einer Ohrfeige für die Bundesregierung. Die habe zu spät reagiert und zu wenig getan, um die Gewässer vor zu viel Schadstoffen aus intensiver Landwirtschaft, vor allem aus Gülle, zu schützen. Und das, obwohl man um die Probleme wusste und weiß. Die Bundesregierung, sie zeigt sich dagegen erst einmal gelassen. CDU-Landwirtschaftsministerin Klöckner verweist auf die neuen Regelungen. Und die, widerspricht Klöckner, leisteten sehr wohl einen wesentlichen Beitrag dazu, die Belastungen im Grundwasser zu senken. Strafen wird es erst einmal nicht geben, auch keine Strafzahlungen, sagt Jochen Flassbart, Staatssekretär im SPD-geführten Umweltministerium. Die spannende Frage für ihn, welche Konsequenz zieht die EU-Kommission nun aus dem Urteil, gerade für die Zukunft?
Wir meinen, dass man jetzt sehen muss, wann haben wir Erkenntnisse aus dem jetzigen neuen, deutlich schärferen Regelungen, reichen die aus und dann muss man über weitere Maßnahmen nachdenken.
Messdaten dazu gäbe es noch nicht, so Flassbart, aber anders gesagt, die Frage lautet, könnte es zu einer neuen Klage gegen die neue Verordnung kommen und zu einer neuen Verurteilung Deutschlands. Dann drohten Strafzahlungen, für die Steuerzahler aufkommen, fürchten die Umweltverbände. Sie trauen dem überarbeiteten Düngerecht nicht viel zu. Umweltstaatssekretär Flassbart ist da optimistischer. Er spielt außerdem den Ball zurück an die EU-Kommission. Die solle nicht nur mit dem Finger auf die Mitgliedstaaten zeigen. Ihre Ideen zur anstehenden europäischen Agrarreform würden eben nicht den Schutz von Natur, Tier und Trinkwasser fördern. Da müsse sich erst zeigen.
Wohin wird das viele, viele Geld für die Agrarförderung gerichtet? In eine umweltverträgliche Landwirtschaft oder in Business as usual?
Nach 100 Tagen wird traditionell eine erste Bilanz gezogen. Das gilt auch für die Große Koalition, die heute vor genau 100 Tagen ihre Amtsgeschäfte übernommen hat. Ursprünglich war das Ganze mal eine Art Stillhalteabkommen zwischen Presse und Politik, initiiert von US-Präsident Roosevelt. Der bat während der Weltwirtschaftskrise um eine Schonfrist von 100 Tagen. Erst dann sollte über den New Deal, sein Reformprogramm, geurteilt werden. Heutzutage gibt es solche Stillhalteabkommen oder Schonfristen schon lange nicht mehr. Dennoch hat sich die 100-Tage-Tradition gehalten. Aus Berlin, Christoph Schelt.
Höheres Kindergeld, Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit und Krankenkassenbeiträge, die wieder zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gezahlt werden. Es ist ja nicht so, dass das Bundeskabinett gar nichts auf den Weg gebracht hätte. Christian Lindner, als Partei- und Fraktionschef der starke Mann der FDP, findet die Leistung der Großen Koalition trotzdem sehr ungenügend.
Wir haben als Freie Demokraten ein Weiter-so der Großen Koalition erwartet, also 4 ambitionsfreie Jahre. Was wir erleben, ist aber ein schlimmer So.
Lindner nennt drei zentrale Themen, bei denen er sich mehr wünscht. Migrationspolitik, dabei fehlt ihm auch ein Einwanderungsgesetz. Europa, die CSU sei schuld daran, dass Merkel ihre Europapolitik nicht stringent verfolgen könne. Bildung, Forschung, Digitalisierung blieben in dieser GroKo auf der Strecke, meint Lindner. Was den FDP-Chef besonders stört, ist der Stil der Zusammenarbeit in der Regierung. Christian Lindner hat fast Mitleid mit der Kanzlerin.
Die Art und Weise, wie auch innerhalb ihrer eigenen Partei und Koalition persönlich über sie gesprochen wird und sie geradezu zu einer Hassfigur gemacht wird, das erschreckt uns sehr.
Die Linksfraktion sieht die Dinge zwar meistens anders als die Liberalen. In der Kritik der GroKo gibt es aber Einigkeit. Jan Korte, der Fraktionsmanager, formuliert sogar noch schärfer. Ihm fehlen vor allem die großen Linien.
Viel katastrophaler, als ich mir das vorher wirklich hätte vorstellen können. Keine Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit und aktive Zerstörung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und eine geradezu hysterische Tagespolitik, die Leute verunsichert, die das Land verunsichert und nichts zum Zusammenhalt beiträgt, den wir eigentlich so dringend bräuchten.
Der Stil der CSU treibt aber auch den linken Politiker Korte um.
Das ist ja in der Tat verhaltensauffällig. Also wie dort geredet wird, in welcher Art und Weise, wie ja auch Maßstäbe verrückt werden, also die noch vor einem halben Jahr undenkbar gewesen sind, das ist natürlich wirklich eine Verrohung der politischen Sitten, die besorgniserregend ist.
Bitter enttäuscht klingt auch Alexander Gauland, der AfD-Chef.
Das Urteil ist, dass ich nicht merke, dass es eine große Koalition ist, denn es herrscht Streit. Es herrscht keine Einigung über die Grundsatzfrage, wie man Deutschlands Grenzen schützen soll. Von daher geht alles andere dahinter unter. Und auch das, was die schon auf den Weg gebracht haben, spielt offensichtlich im Bewusstsein heute keine Rolle.
Und die Koalitionäre selbst, auch die SPD, hätte gern mehr Aufmerksamkeit für Themen jenseits des Asylstreits, erklärt Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel in der ARD.
In dieser Koalition ist deutlich Luft nach oben. Wir erleben ja, dass der Dauerstreit zwischen CDU und CSU doch auch lähmend auf die Gesamterscheinung der Bundesregierung wirkt, dass dieser Dauerkonflikt zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel auch Themen blockiert.
Gerd Müller ist der zurückhaltendste der drei CSU-Minister im Kabinett. Der Mann für die Entwicklungszusammenarbeit ist optimistisch, dass die Stimmung wieder besser wird.
Wir haben uns unglaublich viel vorgenommen und viele Menschen bauen auf uns. Das wird nicht sichtbar durch die Überlagerung dieses Flüchtlingskonfliktes. Aber das werden wir auch lösen.
100 Tage große Koalition sind rum. Ob es noch weitere 100 geben wird? Die Opposition mag darauf heute nicht wetten. Nächster Stichtag, kommender Dienstag. Krisensitzung im Koalitionsausschuss.
Für das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 zieht Uwe Lüb eine 100-Tage-Bilanz der Großen Koalition.
100 Tage GroKo sind auch 100 Tage CSU-Regierung. Als kleinster Koalitionspartner ist die CSU zweifellos am lautesten. Parteichef Seehofer gibt alles für die CSU als Bundesinnenminister. Sein großes Thema Flüchtlingspolitik dabei führt er sich mindestens so auf wie ein Vizekanzler, der in Wahrheit Scholz heißt und zur SPD gehört. Seehofer beeindruckt all das nicht. Ihm doch egal, wer unter ihm Kanzlerin ist, könnte man meinen. Er treibt Bundeskanzlerin Merkel vor sich her. Zu seiner Verteidigung kann man nur sagen, dass er selbstgetriebener ist. Denn sein Nachfolger im Amt als bayerischer Ministerpräsident Söder sieht buchstäblich die Felle davon schwimmen. Im Herbst ist Landtagswahl in Bayern. Wenn Söder nicht nur die absolute Mehrheit verliert, sondern womöglich sogar das schlechteste CSU-Ergebnis seit Jahrzehnten einfährt, könnten seine noch wenigen Tage als Regierungschef schon gezählt sein. Der andere Seehofer-Antreiber ist CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Über feine Antennen für die Gemütslage seiner Leute empfängt er schon lange deren Störsignale. Die Flüchtlingspolitik ertragen die meisten CSUler nur noch mit zusammengebissenen Zähnen. Seehofer ist dabei Söders und Dobrindts Hebel. Er soll CSU-Politik pur durchsetzen, ohne Rücksicht auf CDU und SPD. Ach ja, die SPD, von der könnte auch was kommen zum Streit nach 100 Tagen GroKo. Viel zurückhaltender kann man kaum sein. Der Finanzminister und echte Vizekanzler Scholz sagt, seine SPD beobachte den Streit in der Union, Zitat, ein bisschen irritiert. Dann kann ja alles nicht so schlimm sein.
Ein Kommentar von Uwe Lüb. Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Diese Staaten haben sich Anfang der 90er Jahre zur sogenannten Visegrad-Gruppe zusammengeschlossen, benannt nach der gleichnamigen Stadt beim Donauknie. Es ist ein halboffizielles Binnenbündnis innerhalb der EU ohne formale oder institutionelle Struktur. In der Asylpolitik sind sich die vier Länder einig und deshalb wollen sie auch dem Sondergipfel am Sonntag in Brüssel fernbleiben. Heute hat sich Österreichs Bundeskanzler Kurz mit den Regierungschefs der Visegrad-Gruppe getroffen. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Zu fünft traten die Regierungschefs der Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarns sowie Österreichs am Nachmittag in Budapest vor die Presse. Es sei ein besonderes Treffen gewesen, sagte Gastgeber Viktor Orban. Es bestehe zwischen ihnen und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in den Fragen der Flüchtlings- und Migrationspolitik große Übereinstimmung. Europa müsse in der Lage sein, die Außengrenzen zu schützen. Von dem eilig anberaumten EU-Sondergipfel zur Asyl- und Flüchtlingspolitik am Sonntag in Brüssel hielten er und die übrigen Ministerpräsidenten der Visegrad-Gruppe nichts, betonte Orban. Wir möchten auch eindeutig festhalten, dass die Ministerpräsidenten der vier Visegrad-Staaten verabredet haben, da nicht hinzugehen, weil es nicht richtig wäre, an einem Treffen teilzunehmen, bei dem mit Blick auf die Gewohnheiten und die rechtlichen Strukturen der EU nicht klargestellt ist, worum es sich dabei handeln soll. Vor Dutzenden von Kamerateams und einem bis auf den letzten Platz besetzten Pressesaal wiederholte Ungarns Ministerpräsident Orban seine Forderung, Schutzzonen für Flüchtlinge außerhalb der EU-Grenzen zu errichten. Orban fügte mit Blick auf die mehrjährige Weigerung seines Landes sowie einiger Visegrad-Staaten hinzu, Flüchtlinge im Zuge der EU-Quotenverteilung aufzunehmen. Wo es kein Einvernehmen gibt, zum Beispiel im Bereich der Quoten, da macht es keinen Sinn, dieses Thema voranzubringen. Denn das führt nicht zur Zusammenarbeit, sondern stärkt nur Auseinanderdriften und Konfrontationen. Polens Ministerpräsident Morawiecki lehnte es ab, sich mit den Offerten von EU-Kommissionspräsident Juncker zu befassen. Das seien alles, Zitat, alte, aufgewärmte Vorschläge, die Juncker für den EU-Sondergipfel am Sonntag vorgelegt habe. Österreichs Bundeskanzler Kurz erklärte, er werde die halbjährige EU-Ratspräsidentschaft seines Landes ab Juli dazu nutzen, die Sicherheit Europas in den Vordergrund zu stellen. Wie Orban lehnt auch Kurz ein weiteres Insistieren auf Einhaltung der EU-Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen ab.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier nicht weiter den Streit über die Verteilung in der Europäischen Union in den Mittelpunkt rücken, sondern dass wir darauf fokussieren, dass wir gemeinsam unsere Außengrenzen schützen.
Die vier Regierungschefs der Visegrad-Gruppen, die Bundeskanzler Kurz auf der Pressekonferenz mitunter mit seinem Vornamen ansprachen, setzen nach eigenem Willen große Hoffnungen in die turnusgemäße Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Österreich. Sebastian Kurz wiederum betonte, die übrigen EU-Mitgliedstaaten sollten respektvoll mit den Visegrad-Staaten umgehen.
Es darf kein Europa der verschiedenen Klassen geben. Es gibt auch keine Mitgliedstaaten erster und zweiter Klasse.
Er wolle, so sagte Kurz abschließend, die EU-Ratspräsidentschaft dazu nutzen, um den Kampf gegen die, Zitat, illegale Migration zu verstärken.
Der linken Abgeordnete Andrei Hunko war schon beim Referendum in der Türkei Wahlbeobachter. Anschließend wurde er von der Regierung in Ankara heftig angegriffen. Nun sollte er für die OSZE erneut als Wahlbeobachter für die Parlaments- und Präsidentenwahl anreisen und musste kurz vor dem Start des Fliegers aussteigen. Karin Senz berichtet.
Die Türkei hat dem deutschen Bundestagsabgeordneten Andrei Hunko von den Linken die Einreise verweigert. Hunko wollte eigentlich für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit OSZE die Wahlen am kommenden Sonntag in der Kurdenhochburg Diyarbakir beobachten. Andrei Hunko wollte heute Morgen von Wien aus in die Türkei fliegen. Er sei schon im Flugzeug gesessen, sagte er dem ARD-Studio Istanbul. Dann sei ihm über den türkischen Botschafter bei der OSZE mitgeteilt worden, er dürfe nicht einreisen. Hunko spricht von einem nie dagewesenen Affront gegen die internationale Wahlbeobachtung. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, man setze sich dafür ein, dass Hunkos Einreisesperre aufgehoben wird. Ganz überraschend kam das alles nicht. Die Türkei hatte laut Hunko vorher schon versucht, seinen Einsatz als Wahlbeobachter in der Kurdenhochburg Diyarbakir zu verhindern. Der linken Abgeordnete hatte auch das Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr in der Türkei beobachtet und kritisiert. Ankara hatte ihm vorgeworfen, mit der verbotenen kurdischen PKK zu sympathisieren. Vor allem die pro-kurdische HDP setzt auf die Wahlbeobachter. Sie befürchtet in den Kurdengebieten Wahlmanipulationen.
Es sind wieder mal Griechenland-Rettungsverhandlungen in Luxemburg. Doch die EU-Finanzminister gehen geradezu in Hochstimmung in die Eurogruppe. Sie sind sicher, bald kann das Krisenland wieder auf eigenen Füßen stehen. Zum Abschluss der jahrelangen Programme kann Griechenland im Sommer aber wohl noch einmal auf einen Milliardenkredit hoffen. Ralf Siener berichtet.
I do agree that there had been a very good development in Greece.
Die wirtschaftliche Entwicklung in Griechenland sei sehr gut. Die Regierung in Athen und die Menschen hätten gute Arbeit geleistet, betonte Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Luxemburg.
The government and the people of Greece did a very good job.
Und deshalb sei es gut möglich, dass er und seine Kollegen der Euro-Staaten noch heute eine Lösung fänden für die Zeit nach Auslaufen des dritten Griechenland-Hilfsprogramms.
Today we will find a solution.
Dieses Programm endet am 20. August. Danach muss sich Griechenland allein an den Finanzmärkten behaupten und seine Schulden aus eigener Kraft zurückzahlen. Für Olaf Scholz ist jetzt die entscheidende Frage, wie die Eurogruppe Griechenland helfen kann, finanziell wieder auf eigenen Beinen zu stehen.
How Greece will be able to run on the markets on its own force.
Um Griechenlands Stellung an den Finanzmärkten zu stärken und für günstige Kreditbedingungen zu sorgen, bekommt Athen eine letzte Tranche aus dem dritten Hilfsprogramm ausgezahlt, sozusagen als Liquiditätspuffer. 19,5 Milliarden Euro sind noch im Griechenland-Hilfstopf. Wie viel davon für Athen als Sicherheitspuffer reserviert werden, das entscheiden jetzt Olaf Scholz und seine Kollegen der Euro-Staaten. Der Internationale Währungsfonds IWF hat sich mit keinem einzigen Cent aus seinem Etat an diesem Hilfsprogramm beteiligt. Obwohl genau das der ehemalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble dem Deutschen Bundestag und der deutschen Öffentlichkeit 2015 mehrfach zusagte.
Seine grundsätzliche Bereitschaft hat der IWF zu einer weiteren Beteiligung erklärt.
Auf die Frage, ob sich der IWF nur grundsätzlich an dem dritten Griechenland-Hilfsprogramm beteilige oder auch mit eigenem Geld, hat Wolfgang Schäuble mehrfach öffentlich versichert, jawohl, auch mit eigenem Geld. Nur deshalb kam das dritte Hilfspaket für Griechenland überhaupt zustande. Ein umstrittenes Hilfsprogramm, wie Wolfgang Schäuble 2015 im Deutschen Bundestag zugab.
Die Entscheidung über ein weiteres Hilfsprogramm für Griechenland fällt nicht leicht.
Dass für dieses Hilfsprogramm trotzdem eine Mehrheit im Deutschen Bundestag zustande kam, das hing vor allem mit Schäubles voreiliger Zusicherung zusammen. Der Internationale Währungsfonds werde sich beteiligen, wohlgemerkt nicht nur mit der ihm eigenen Kompetenz, sondern auch mit eigenem IWF-Geld. Doch der Internationale Währungsfonds verlangte einen Schuldenschnitt für Griechenland und zu diesem Schuldenerlass ist die EU nicht bereit, sondern allenfalls zu einer weiteren Stundung von Zinsen und Rückzahlungen. Und über diese Stundungen wollen Olaf Scholz und seine Finanzministerkollegen heute verhandeln.
Mutter und Vater möchten den Tod der Tochter verstehen, aber ihre Suche nach Antworten endet an der Zugangssperre zum Facebook-Konto des Mädchens. Seit Jahren streiten sie vor Gericht um Einblick. Mit einem Urteil entscheidet sich, wer erbt im Netz unsere Daten. Heute hat die Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe begonnen. Und von dort berichtet Gigi Deppe.
Das Urteil wird erst am 12. Juli verkündet. Aber schon in der mündlichen Verhandlung haben die BGH-Richter durchblicken lassen, in welche Richtung sie denken. Die Vorinstanz hatte noch gesagt, nein, die Eltern bekommen keinen Einblick in den Facebook-Account ihrer verstorbenen Tochter. Das Fernmeldegeheimnis, das Recht der anderen, die dort geschrieben haben, geht vor. Aber jetzt ist es wieder offen, ob die Eltern nicht doch nachschauen dürfen, inwieweit es auf dem Facebook-Account Hinweise auf Selbstmordabsichten gab oder auf Mobbing. Denkbar, dass sie doch noch etwas aufklären können, warum ihre 15-jährige Tochter 2012 von einer U-Bahn in Berlin erfasst wurde. Denn der Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof sagte gleich bei der Einführung, beim Fernmeldegeheimnis liege aus Sicht der Bundesrichter nach ihrer bisherigen Beratung nicht der rechtliche Schwerpunkt. Sie würden eher über das Erbrecht nachdenken. Denn es sei ja eine ganz klare Sache, nicht nur Gegenstände, auch Verträge würden vererbt. Es sei denn, die Vertraulichkeit würde von allen Beteiligten unbedingt erwartet. Aber man wisse ja, beim Vererben sei die Vertraulichkeit nicht immer bis ins Letzte geschützt. Tagebücher und Briefe dürften durchaus von den Erben gelesen werden. Ein Argument, das auch für den Anwalt der Mutter, Christian Pfaff, wichtig ist.
Ja, es ist einfach so, in Bezug auf Briefe ist die Rechtslage sehr klar. Es gibt im Gesetz tatsächlich einzelne Vorschriften, die auf Briefe eingehen. Und auch in der Vergangenheit hat die Rechtsprechung gesagt, Briefe gehen auf die Erben über.
Ganz klar, sagte der Vorsitzende Richter, wer selbst Kinder im Teenageralter hat, weiß, die haben es nicht so gerne, wenn Erwachsene ihre Chats lesen. Aber auf der anderen Seite müssten sie damit rechnen, dass im Todesfall die Informationen an die Eltern gehen, egal ob sie nun in einer Cloud gelagert sind, lokal auf dem Computer gespeichert oder auf einem Stick. Und alle müssten wissen, so ein Facebook-Konto sei nicht absolut sicher. Es sei immer denkbar, dass auch andere Personen ans Passwort kommen. Genauso sieht es der Anwalt der Mutter.
Gerade bei 14-Jährigen oder 15-Jährigen müsste auch der Kommunikationspartner immer davon ausgehen, es kann gewissen Missbrauch des Accounts geben. Und da sollte eigentlich jeder auch damit rechnen können, dass zum Beispiel die Eltern im Fall der Fälle Zugriff nehmen können.
Der Anwalt von Facebook hielt dagegen. Man könne doch nicht immer mit einem möglichen Missbrauch des Accounts argumentieren. Die Vertraulichkeit sei für Facebook ganz entscheidend, sonst wäre das Netzwerk für die Nutzer wenig attraktiv. Ob diese Argumente die Bundesrichter umstimmen können, ist offen. Sie haben allerdings wohl auch im Blick, dass die Eltern noch aus einem ganz anderen Grund Einblick in das Facebook-Konto brauchen. Der Fahrer der U-Bahn hat sie nämlich als Erben der Tochter auf Schmerzensgeld verklagt. Das Mädchen habe ihren Tod bewusst herbeigeführt und ihn damit geschädigt. Gibt es bei Facebook keine Anhaltspunkte dafür, könnten die Eltern diese Klage etwas leichter abwehren.
Die Gesundheitspolitik ist eines der Felder, bei denen die Landesminister einiges mitzureden haben. So liegt etwa die Krankenhausplanung in den Händen der Bundesländer und eigentlich auch die Finanzierung der Investitionskosten der Kliniken. Auch das kam zur Sprache bei der Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in Düsseldorf. Dominiert wurde das Treffen allerdings von den Themen Pflege und Organspende. Leo Flamm berichtet.
Die Misere in der Krankenpflege ist bei der Politik angekommen. Bundesgesundheitsminister Spahn betonte, in Zukunft werde jede neue Stelle tatsächlich auch bezahlt, egal ob es 50.000 oder 80.000 wären. Die Gesundheitsministerkonferenz war zuvor von heftigen Protesten von Pflegekräften begleitet worden. Spahn sprach von einer Vertrauenskrise, die der Pflegenotstand herbeigeführt habe. Sie müsse überwunden werden.
Viele, das hat man auch auf der Demonstration gespürt, glauben erstens nicht, dass wir überhaupt wissen, was los ist. Und zweitens glauben sie nicht daran, dass wir tatsächlich wollen und können, etwas an der Situation zu verändern. Und wenn einmal Vertrauen verloren gegangen ist, es ist immer schwer, es zurückzugewinnen. Das geht aus meiner Sicht nicht nur durch Worte, sondern vor allem auch durch konkrete Taten.
Und dazu gehört für Spahn das neue Pflegegesetz des Bundes, das derzeit beraten wird. Es sieht vor, dass der Anteil der Pflegekosten an den Fallpauschalen, die die Krankenhäuser erhalten, auch tatsächlich in Pflegekräfte investiert wird. Bislang hatten die Kliniken das Geld offenbar anderweitig ausgegeben. Weiteres Thema, die sinkenden Zahlen bei Organspenden. Hauptursache dafür ist offenbar die mangelnde Bereitschaft von Kliniken, trotz vorhandener Spenderausweise Organe zu entnehmen. Auch hier soll die Finanzierung auf neue Füße gestellt werden. Gleichzeitig wollen die Gesundheitsminister der Länder eine breite Debatte über andere Regelungen für Organspenden anstoßen. Die Hamburger Senatorin für Gesundheit, Prüfer Storks.
Wir möchten gerne, dass der Deutsche Bundestag sich mit diesen Lösungen befasst, das erneut debattiert, wie es auch schon bei der Entscheidungslösung war, damit wir stärker noch die Bereitschaft der Bevölkerung dann auch dokumentiert haben und hier in Deutschland zu mehr Organspenden kommen.
Zur Debatte stehen die Widerspruchslösung, die immer dann eine Organentnahme ermöglicht, wenn kein ausdrücklicher Widerspruch vorliegt, oder die verbindliche Entscheidungslösung, der eine gezielte Ansprache vorausgeht. Und schließlich wollen die Gesundheitsminister mehr Patientenorientierung in der Gesundheitspolitik. Dazu gehört unter anderem ein verbessertes Patientenrecht bei Behandlungsfehlern. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann.
Natürlich ist es klar, dass es in einem solchen Gesundheitssystem auch zu Behandlungsfehlern kommt. Und jeder weiß ja, dass die Patientinnen und Patienten es sehr schwer haben, sogenannte Behandlungsfehler auch nachzuweisen. Das liegt daran, dass wir eine Rechtsprechung haben, die sagt, wenn man glaubt, man habe einen Behandlungsfehler erlitten, muss man das zweifelsfrei nachweisen. Wir müssen da schon auch sehen, dass wir zu einem anderen Rechtsbegriff kommen.
Das heißt, eine neue Definition der Beweislast soll den Patienten ermöglichen, leichter Schadenersatz oder Schmerzensgeld erstreiten zu können. Außerdem gehört ein verständlicher Arztbrief mit Behandlungsempfehlungen zur neuen Patientenorientierung im Gesundheitswesen.
Es war ein symbolträchtiger Besuch von Papst Franziskus in Genf. Beim Weltkirchenrat betete das Oberhaupt der katholischen Kirche einträchtig mit Christen anderer Konfessionen. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Jubel wie für einen Popstar, als Papst Franziskus vor dem Ökumenischen Zentrum in Genf, dem Sitz des Weltkirchenrates, aus einem schwarzen italienischen Kleinwagen stieg. Im Zentrum selbst traf das Oberhaupt der katholischen Kirche Vertreter der 350 im Ökumenischen Rat zusammengeschlossenen nicht-katholischen Kirchen und Gemeinschaften. Gemeinsam mit ihnen betete er.
In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Die Einigkeit der Christen stand im Zentrum des Besuchs beim Weltkirchenrat, der in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert. Die Spaltungen der Christen im Laufe der Geschichte, so Papst Franziskus in Genf, seien begründet im Einzug von weltlicher Mentalität. Ökumene, also die Zusammenarbeit der Christen unterschiedlicher Konfessionen, können nur funktionieren, wenn nicht jeder an seinen eigenen Vorteil denke. Die Ökumene ist wie ein großes Unternehmen, das mit Verlust arbeitet. Um der Einheit der Christen willen, gelte es, eigene Zwecke aufs Spiel zu setzen, die oft eng an ethnische Zugehörigkeiten und überkommene Vorstellungen gebunden seien, so der Papst weiter. Franziskus zeichnete ein Bild eines gemeinsamen Weges und bat um eine Verstärkung der Schritte aufeinander zu.
Troppo facilmente esso si arresta.
Allzu leicht halten wir an vor unseren anhaltenden Differenzen. Allzu oft werden wir von Anfang an durch eine gewisse Müdigkeit und mangelnde Begeisterung blockiert. Unsere Differenzen dürfen keine Ausreden sein. Beim Weltkirchenrat, bei dem man den Besuch des Papstes zuvor als ein historisches Treffen bezeichnet hatte, freute man sich über die Worte von Franziskus. Der Generalsekretär des Ökumenischen Rates, Olaf Füchse-Tweit, sprach nach der Begegnung mit Franziskus von einem großen Zeichen und einer Ermutigung. Der Besuch sei ein Meilenstein. Wir haben gefunden, was uns verbindet, auf eine Art und Weise, die vor 70 Jahren nicht vorstellbar war. Aber diese Einheit muss in unser Leben umgesetzt werden, in die Art und Weise, wie wir gemeinsam dienen. Und ich denke, das war eine sehr starke Botschaft des Morgens. Noch während der Papst beim Weltkirchenrat war, versammelten sich auf dem Genfer Messegelände Zehntausende. Mit ihnen feierte Franziskus zum Abschluss seines eintägigen Besuchs eine heilige Messe.
Und damit zur Fußball-WM in Russland. Heute gab es zwei Spiele. Der Gruppe C gerade zu Ende gegangen ist das Spiel des WM-Mitfavoriten Frankreich. Martina Knief live aus Russland. Im ersten Gruppenspiel lief es ja noch nicht so richtig rund bei den Franzosen beim glücklichen 2:1 gegen Australien. War es denn heute gegen Peru besser?
Nein, so richtig rund lief das bei der Equipe Tricolore immer noch nicht, aber es stand wieder ein Sieg am Ende, 1:0, der Erfolg gegen Peru. Kylian Mbappé erzielte den Treffer in der 34. Minute, historisch aus französischer Sicht. Er ist damit mit gerade mal 19 Jahren, 6 Monaten und einem Tag, das wurde genau ausgerechnet, der jüngste Torschütze Frankreichs in der WM-Geschichte. Aber die Franzosen haben mit 2 rumpeligen Siegen 6 Punkte und stehen damit bereits vorzeitig im Achtelfinale. Peru erstmals seit 36 Jahren wieder bei einer Fußball-WM dabei und begleitet von tausenden Zuschauern, muss schon nach dem zweiten Spiel das Aus hinnehmen.
Heute am frühen Nachmittag ja schon das Spiel Dänemark gegen Australien. Da standen ja vor allem die Aussies unter Druck.
Da standen die Aussies unter Druck und die haben den Druck, sagen wir mal, standgehalten und sich mit dem 1:1 gegen Dänemark zumindest die Hoffnung offen gehalten, vielleicht dann doch noch weiterzukommen. Denn am letzten Spieltag dieser Gruppe C spielt Frankreich gegen Dänemark und Australien gegen Peru. Es wird also eine interessante Konstellation. Sie haben sich das 1:1 gegen die Dänen verdient. Dänemark am Anfang besser, 1:0 in Führung. Die Australier haben dann nicht nachgelassen, bekamen durch einen Videoentscheid einen Handelfmeter zugesprochen, den sie sicher verwandelten und wie ich finde am Ende ein verdientes Remis zwischen Dänemark und Australien.
Heute Abend dann noch ein Titelanwärter Argentinien, das im ersten Spiel auch nicht so richtig überzeugt hat. Heute geht es gegen Kroatien. Was können wir denn da erwarten von Messi und Co.?
Da bin ich sehr gespannt, gerade was wir von Lionel Messi und Co. erwarten können. Die haben ja keinen guten Start in das Turnier gehabt. Die Argentinier nur 1:1 gegen Island. Alle Last des Spieles lastete da auf den kleinen, schmalen Schultern von Lionel Messi. Der kam damit gar nicht so gut zurecht, schoss zwar mehr aufs Tor als alle Isländer zusammen, aber eben nicht selten auf, sondern meistens daneben. Und Kroatien hat einen sauberen Start hingelegt, 2:0 gegen Nigeria. Ein Team, das sehr erfahren ist, auch sehr viel Bundesligaspiele in den eigenen Reihen hat. Also da bin ich sehr gespannt, ob die Argentinier heute Abend 20 Uhr in Nischni Nowgorod zeigen können, dass sie hier zu Recht zum Kreis der WM-Favoriten gezählt werden.
Ein kurzer Blick noch zum deutschen Team. Da hat es wohl intern ziemlich gekracht nach der Mexiko-Pleite. Haben sich die Spieler denn wieder zusammengerauft?
Ich sag mal so, sie sind auf dem Weg dorthin. So richtig glücklich schauen die Spieler noch nicht aus, wenn sie vor die Mikrofone treten. Im Fokus stand ja Mats Hummels. Der Abwehrspieler hat direkt nach dem Spiel, dem 0:1 gegen Mexiko, doch sehr öffentlich seine Teamkollegen angezählt. Das kam intern nicht gut an. Man ist dabei, das aufzubauen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Bis Samstag muss alles sitzen, denn eins ist auch klar, gewinnt Deutschland nicht gegen Schweden, wird es eng bei einer Niederlage, ist es sogar schon aus.
Live aus Russland, Martina Knief im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch wünscht Peter Mücke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.